Radio 1, nur für Erwachsene.
Unter dem Titel Experimental Concert Research gehen ForscherInnen und MusikerInnen gerade dem Konzertleben erstmals empirisch auf den Grund. Wie erleben wir eigentlich Konzerte, ist die Frage, die erforscht werden soll. Und wie erforscht man das eigentlich, haben wir uns gefragt. Und darum haben wir ihn eingeladen. Er ist der Gesamtprojektleiter von der Experimental Concert Research. Er heißt Professor Dr. Martin Tröntle, ist von der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Und wir freuen uns sehr, dass er heute Abend unser Gast ist. Herzlich willkommen, Professor Dr. Martin Tröntle. Herzlich willkommen.
Sehr schön, vielen Dank für die Einladung. Guten Abend zusammen. Sie haben es sehr nett hier und Sie haben richtig gute Musik. It was really great to listen to you, thanks.
So, das nennen wir mal einen schönen Crossover, wenn sich der nächste Gast noch mal bei der Band bedankt. This is the first time this ever happened, so.
It's a pleasure.
Band freut sich, na, da haben wir doch alles richtig gemacht. So, wir reden über dieses groß angelegte Forschungsprojekt und das findet jetzt ja mit den Konzerten und den zu messenden Ergebnissen daraus quasi seinen Höhepunkt. Seit 4 Jahren aber bereits arbeitet eine Gruppe von europäischen ForscherInnen an diesen Messinstrumenten. Was genau steckt dahinter? Was erhofft man sich so allgemein von der Gruppe von Menschen, die dahinter stehen, von diesem Experiment? Worum geht's?
Genau, also wenn man sich überlegt, wir haben ja eben auch gerade ein Konzert gehört und das ist natürlich auch ein spezifisches Setting. Die Leute können raus und reingehen, sie sitzen relativ locker, sie haben was zu trinken oder auch was zu essen. Sie haben eine Moderatorin und sie werden jetzt lachen. Ungefähr genau so waren klassische Konzerte bis 1870. Also jemand wie Schubert und Schumann und all diese Leute haben Konzerte gar nicht anders gekannt. Und es war auch total verpönt, ganze Stücke zu spielen sozusagen. Man hatte ein Stück gespielt, ein bisschen getanzt, ist immer rein und raus, hat die Tochter verkoppelt oder wie auch immer. Und das war sozusagen eine ganz andere Sache, als wie wir heute denken, dass das klassische Konzert sei. Und was wir in diesem großen Forschungsprojekt machen wollen, ist eigentlich diese Kulturform Konzert untersuchen. Es gibt ein Vorgängerprojekt, wo wir das Erleben im Kunstmuseum untersucht haben. Das heißt Emotion Mapping Museum Experience. Mhm. Das haben wir über 8 Jahre gemacht und jetzt haben wir gesagt, kommt das nächste, jetzt kommt das Konzert. Und Sie können sich vorstellen, das ist ja total schwer, weil Sie sitzen da und Sie finden es super. Sie haben Gänsehaut, Sie denken, klasse, dass ich heute da bin. Oder Sie denken, meine Güte, wann kann ich endlich nach Hause? Kennen wir auch alle. Und aber genau diese subtilen Momente zu erforschen, ist super schwierig, weil wenn Sie dann eine Stunde später fragen oder eine Woche später, da haben Sie natürlich die ganze Reflexionsebene und die Einordnung und das ist auch alles wichtig, aber es ist was anderes, als das, was im Moment passiert. Und was wir die letzten 4 Jahre gemacht haben, waren Instrumente entwickeln und integrieren und immer wieder Algorithmen testen, um genau diese subtilen Momente des emotionalen Angesprochenseins messen zu können.
Okay, spontan hätte mich natürlich auch interessiert, nach dem, was Sie jetzt erzählt haben, wie konnte es so weit kommen? Wie sind wir denn gekommen von diesem, man hört ein Stück, es wird moderiert, man darf ein bisschen rumlaufen zu dem, wie wir Konzerte heute erleben im klassischen Bereich. Ist ja aber nicht Gegenstand unseres Gesprächs, überraschend, aber manchmal diese Erkenntnisse von Gesprächen. Wie ist es denn überhaupt? Ist in dem Bereich wirklich so noch absolut gar nicht geforscht worden oder gibt es irgendwas, worauf Sie mit Ihren Mitstreitern aufbauen können?
Ja, es gibt relativ viel kulturwissenschaftliche, musikwissenschaftliche, historische etc. Forschung. Es gibt ein paar Interviews, aber es gibt nicht so wirklich das, was wir versuchen im Radialsystem jetzt ab Donnerstag zu machen. Also wir versuchen ja mit Hightech-Forschung sozusagen, also man braucht da riesige Rechenleistungen dafür, bestimmte Erhebungsinstrumente und anderes, dieses zu erheben und wir haben dann eine Konzertserie von 9 Konzerten und jedes Konzert wird anders sein, also eins ist besonders partizipativ, eins ist mit Moderatorin, eins ist ganz klassisch und so weiter und so fort und wir wollen dann rausfinden, welche Form wirkt dann eigentlich auf wen wie. Und da können alle Leute natürlich mitmachen.
Okay, dazu kommen wir vielleicht noch. Erstmal interessiert mich ja auf alle Fälle, wie misst man denn das? Weil es gibt ja kaum was, was so subjektiv empfunden wird wie Musik. Was einem überhaupt gefällt, ob man, ich sag mal salopp, im Konzert lieber vorne oder hinten steht, ob man da gerne mit jemandem hingeht oder alleine. Diese ganzen Sachen sind ja auch ganz schwer, glaube ich, in so einer Versuchsanordnung zu machen. Weil ich habe mir so gedacht, mehrtägige Konzerte mit immer anderen Konstellationen, Installationen, zum Beispiel Licht oder Klangverstärkung, da wäre natürlich eigentlich cool, es wären jeden Abend dieselben Leute. Dann habe ich mir gedacht, wenn die aber dasselbe Konzert 7-mal hintereinander hören, verfremdet das das Ergebnis natürlich auch. Herzlich willkommen in der Problemstellung dieses Projekts vermutlich. Wie gehen Sie das denn überhaupt an? Es sind jeden Abend unterschiedliche Leute vermutlich. Was sind das für Leute?
Genau, das sind Leute wie Sie und ich, also jeder darf da hingehen. Sie können auch gerne teilnehmen an diesem Konzertprojekt. Wir hatten schon 2 Konzerte im Pierre-Boulez-Saal, die waren ausverkauft, ist sehr schön. Da haben wir getestet, wie wirkt eigentlich ein anderer Raum. Pierre-Boulez-Saal ist natürlich völlig anders als das Radialsystem, als so ein ehemaliger Industriekomplex. Also wie wirkt der Raum, die Atmosphäre drin? Dann haben wir getestet ein ganz junges Ensemble versus ein altes Profi-Ensemble. Also hört man überhaupt, dass die anders sind sozusagen? Ja, Das ist ganz wichtig. Und jetzt kommen die ganzen anderen Sachen und wie wir das messen. Das ist eben wirklich nicht einfach. Da muss ich jetzt eine Minute sprechen. Die Nur Leute kommen rein, die kriegen sozusagen eine Besuchernummer YX3Z von mir aus. Und mit dieser Nummer, das nennen wir den Token, können wir diesen sozusagen die unterschiedlichen Datensätze miteinander verbinden. Und es beginnt dann, die werden abgeholt von einer Assistentin oder einem Assistenten. Dann gibt es eine Eingangsbefragung auf einem Tablet und die ist relativ ausführlich. Da fragen wir natürlich die typischen soziodemografischen Dinge ab, aber auch Musikgeschmack, ob die Leute ein Musikinstrument spielen, was sie gerne hören und so weiter und so fort, was sie erwarten im Konzert, was sie eigentlich heute Abend erwarten, ob sie alleine hingehen oder mit jemand hingehen und all diese Dinge. Und dann kriegen die einen Datenhandschuh an, den wir entwickelt haben, und einen Brustgurt. Und damit gehen sie ins Konzert. Und jetzt hören sie ein Konzert und in diesem Konzert messen wir, wie die atmen. Wir messen deren Abweichung des Herzschlages. Wir messen sozusagen die Abweichung deren Hautleitfähigkeit. Das ist ein Marker für Arousal. Dann hat jeder Mensch 28 Gesichtsmuskeln. Wir haben Spezialkameras, mit denen messen wir sozusagen die Aktivierung dieser Gesichtsmuskeln, wenn sie ihre Augenbrauen hochziehen oder lächeln oder wie auch immer. Und wir messen Pixelabweichung pro Frame, das heißt 50 mal pro Sekunde pro Person, wie die sich bewegen und ob die sich bewegen. Da suchen wir nach Synchronien. Also Sie kennen das, ne? Feuerzeug schwenken. Das ist eine ganz starke Synchronie. Aber Sie können auch eine schwache Synchronie haben, synchronisieren sich mit den Musikern. Das ist ein Zeichen für eine hohe Immersion, also wirklich dabei und drin zu sein. Ja? Und jetzt kommt aber der Hit des Ganzen. Die gehen jetzt raus und jetzt berechnen wir in Echtzeit, und das ist eine riesen Datenmenge. Wir vergleichen nicht Silke Super mit allen anderen, sondern nur Silke mit Silke. Und wir suchen in dem Moment nach Auffälligkeiten in deinem Datensatz. Und dann fragen wir genau diese Auffälligkeiten an. Du kriegst dann 15 Sekunden Musik vorgespielt und dann fragen mit Tablet und dann fragen wir genau, was war da los? Also hat es dir gut gefallen oder war die Inszenierung toll oder Interpretation oder der Nachbar nervig oder wie auch immer, um rauszukriegen von dieser großen Datenmenge, was ist da eigentlich passiert. Ja? Und dann gibt es nochmal Nachbefragung 4 Wochen später sozusagen als Erinnerung zu diesem ganzen Konzertabend.
Wow, okay, das ist ja deutlich durchdachter, als ich gedacht habe, dass man es überhaupt machen kann. Nee, ich habe wirklich nicht gedacht, dass man mit solchen Datenvolumen da irgendwie klarkommen könnte. Das ist ja irre, was da alles ausgelesen wird.
Ja, also deshalb haben wir jetzt das 4 Jahre vorbereitet. Wir haben ziemlich viele Programmierer aus der ganzen Welt am Start. Wir haben unsere eigene Cloud gebaut, in die wir das alles berechnen können. Das ist, ich sage immer, das ist wie so eine Art Mondlandung in der Musik.
Oh, allerdings. Das finde ich eine sehr schöne Beschreibung. Wir reden über das Experimental Concert Research Projekt. Da wird geforscht, wie Menschen Konzerte bzw. Musik auf Konzerten erleben. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen erfahren, wie das ausgewertet wird und was sich da für irre Gedanken gemacht wurden in den 4 Jahren der Vorbereitung. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es eben so messbar schon ist und dass man das hinkriegt in Echtzeit, diese Dinge wie Mimik und Reaktion und Atemveränderung und sowas auszulesen. Steht zu befürchten, dass Corona und die lange Konzertabstinenz Auswirkungen haben auf die Messwerte?
Das ist eine wirklich nicht schlechte Frage, weil heute Nachmittag habe ich ein Interview geführt für die Watz-Gruppe, die genau die Frage hatte. Und die sagen eben, die Besucherzahlen gehen da zurück. Also wie gesagt, wir hatten 2 Konzerte jetzt im Pierre-Boulez-Saal. Allerdings auch nur mit 200 Leuten, also er war nicht voll. Aber der war ausverkauft, weil wir gar nicht mehr haben können wegen der Technik. Jetzt momentan im Radialsystem sind es ja 9 Konzerte. Das ist noch nicht ausverkauft. Und je mehr Leute da mitmachen, desto besser natürlich, weil desto sinnvoller kann man später diese Daten auswerten.
Aber es sind trotz alledem nur 200 pro Abend auslesbar. Es
sind nur 200 pro Abend maximal, ganz genau. Okay. Man kann als normaler Konzerthörer oder eben als Proband, und man kriegt auch als Proband ein Geschenk, also man kriegt nicht seine persönlichen Daten mit. Man kriegt die ausgedruckt und man kann die als Poster mit nach Hause nehmen. Das macht so
auch
einen,
mal cool.
Was einen Medienkünstler von uns. Ja, weil wir sagen auch, wir wollen die auch nicht geheim halten oder so. Alle Sachen sind dann auch Open Access, was wir publizieren. Also die Dinge kriegt ihr da mit, auch Datenschutz. Die Sachen sind nicht trackable, also mit dieser Nummer YX3, wie auch immer. Ist alles hochgradig anonymisiert. Und ich habe vorhin gesagt, wenn jemand sein Handy einschaltet oder ein Facebook-Profil hat, gibt er wahrscheinlich Dinge ab, die tatsächlich jemand interessiert. Aber was man jetzt mit einer Atemrate machen soll, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich. Also was man dem dann oder der verkaufen soll.
Ich hoffe, was Sie und Ihre Forschungsgruppe daraus machen, wissen Sie schon. Aber
das schon, ja.
Aber es ist ansonsten nicht so zu missbrauchen im Prinzip.
Glaube ich nicht.
Ja. Es ist jetzt E-Musik. Wie ist denn überhaupt ausgesucht worden? Das stelle ich mir überhaupt schwierig vor. Wer hat denn wie, wann entschieden, nach welchen Kriterien, was da überhaupt zu Gehör gebracht wird? Die Auswahl ist riesig. Von was verspricht man sich denn, warum die besten Ergebnisse?
Das ist nicht einfach gewesen. Wir haben es lange diskutiert, und zwar mit Volkert Ude. Das ist einer der Gründer vom Radialsystem und ein Konzertdesigner. Und das Programm ist eigentlich einfach. Das gibt sozusagen einen Satz Beethoven, dann Brad Dean, das ist ein zeitgemäßischer australischer Komponist, das sehr, ja, ich würde jetzt nicht sagen Filmmusik, aber es ist eine sehr emotionale Musik auch. Mhm. Und dann Brahms. Und das klingt jetzt erstmal sehr klassisch. Aber diese Programmkonstellation macht es eben möglich. Wir haben zuerst dieses ganz klassische Setting, dann fangen wir das an aufzubrechen, umzubauen und so weiter. Und das funktioniert eben genau mit diesem Programm. Und die drei Stücke, die haben alle auch ein gemeinsames Thema, die da dahinter stehen. Und das werden wir dann immer weiter benutzen sozusagen und auch dieses Thema weiter rausarbeiten und dann eben sehen, ob das eine besondere Wirkung auf die Leute hat, wenn man das denen dann auch mitteilt. Und vielleicht ein Punkt ganz klassisch, also ich war im Pierre Boulez-Heim mit einer Gruppe Studierende von mir und da war eine junge Frau dabei, ich weiß nicht, wie alt ist, vielleicht 21 oder 22, ich würde die jetzt eher aus dem leicht Gothic-Milieu da einordnen, und die sagte zu mir, und ich habe natürlich danach gefragt, und wie fandet ihr das jetzt? Und da sagte sie, naja, Klassik ist jetzt nicht so wirklich, was sie anhört, das ist eher mal so als Stream, aber sonst, sie sei noch nie in einem Konzert gewesen. Aber heute bei dem Brahms hätte sie geheult, weil sie das so ergreifend fand. Und insofern...
Okay, es wäre ja aber vielleicht auch denkbar, so eine Versuchsreihe 2.0 zu machen mit Gothic-Musik oder mit, keine Ahnung, sowas, was wir heute gehört haben oder überhaupt sogenannter U-Musik. Wären die Ergebnisse da vermutlich anders oder steht diese Testreihe in der E-Musik auch repräsentativ für das, was in der U-Musik zu erwarten wäre?
Als Wissenschaftler muss ich immer sagen, kann ich nicht sagen, weil muss ich hier erstmal die Daten sehen. Alles andere ist Vermutung. Ne?
Mhm, was vermuten wir denn?
Aber sowas wie, also kann man sowas wie musikalisches Erleben überhaupt messen und von was hängt es ab und von was hängt es bei welchem Personentypus ab? Ich denke, dass wir die Sachen rauskriegen, weil wir da auch einfach schon viele Vortests geführt haben, und diese Dinge kann man dann wahrscheinlich auch gut übertragen auf was anderes, oder man könnte das Experiment dann im Lido machen, ne? Und da mal Leute verkabeln und gucken, was passiert, und man kann verschiedene Bands testen. Wir haben damals im Museum natürlich ganz verschiedene Kunstwerke getestet, von ganz klassische Malerei bis Günter Uecker Nägel durch die Leinwand schlagen, großformatig, kleinformatig und so weiter und so fort, und natürlich sieht man da dann Unterschiede.
Gut, wenn da jetzt ein signifikantes Ergebnis ausgelesen wurde, was heißt das für unsere zukünftige Konzerterlebniswelt? Also steht zu erwarten, dass dann auch direkt irgendwas davon uns begegnet bei nächster Zeit bei Konzertbesuchen, oder was passiert mit diesen Ergebnissen?
Also jetzt muss man wissen, Wissenschaft ist leider ein sehr langsames Geschäft. Und die Auswertung all dieser Daten, also bei Emotion hat das 6 Jahre gedauert. Ich hoffe, jetzt geht es schneller. Aber ich sage immer, wenn wir schnell sind, kriegen Sie frühestens in 18 Monaten das erste Ergebnis und in 4 Jahren das letzte. Ja, und dann muss man auch sehen, die Sachen werden nicht dann sofort irgendwie umgesetzt. Und es geht natürlich um die Frage, wie können wir im Pop-Bereich ist es unproblematisch, ne? Da gibt es viele Zuhörer und Zuhörerinnen, eine hohe Akzeptanz, aber im Klassikbereich muss man klar sagen, ich weiß nicht, wie oft Sie klassische Konzerte besuchen. Wir machen jetzt auch nicht den Test, so leichtes Nicken manchmal, andere lächeln nur. Aber die Klassik hat es deutlich schwerer. Und sozusagen das Durchschnittsalter, weiß nicht, ob Sie das wissen, das liegt bei circa 70. Das ist jetzt nicht ganz jung. Und wenn man sich überlegt, was man mit dieser Kulturform machen soll und kann, muss man sich natürlich auch überlegen, wen kann man wie damit ansprechen. Und dafür hilft durchaus so ein Projekt.
Okay, ich glaube, wir haben so einen Eindruck bekommen, was da gemacht und erhoben werden soll. Ich finde es total spannend und würde mich freuen, wenn wir auch von den Ergebnissen vielleicht etwas zeitnaher als in, ich weiß nicht, 4 Jahren was hören. Zumal doch diese Direktergebnisauswertung an dem Abend schon da ist. Ich fände es so spannend. Das Ganze startet am 28. April mit einer insgesamt 9-tägigen Konzertreihe vom Forschungsprojekt Experimental Concert Research im Radialsystem. Sie haben ja jetzt gehört, Sie könnten noch dabei sein. Wenn Sie sich berufen fühlen, schauen Sie einfach mal auf der Seite vom radialsystem.de nach. Und alle Informationen generell zu der ganzen Forschungsreihe finden Sie unter experimental-concert-research.org und bis zu 200 Leute können pro Abend dabei sein, die auch vermessen und ausgewertet werden, aber ein paar mehr dürfen rein, die einfach auch nur so Spaß am Konzert haben. Ich danke total für die Einblicke in diese Arbeit. Ich wünsche das Allerbeste und ganz, ganz viele spannende Erkenntnisse, von denen wir vielleicht alle als Konzertgänger in absehbarer Zeit profitieren dürfen. Lieben Dank, Professor Dr. Martin Tröntle war das.
Danke euch und Ihnen.